Stellt euch mal vor, da ist ein großer Elefant im Zirkus, so ein Riesenteil, breit, hoch, schwer, 6 Tonnen. Und an seinem Fuß ist eine kleine Kette. Die Kette ist nicht sehr groß, aber der Elefant wird von dieser Kette gehalten. Und vielleicht die Leute in der ersten Reihe gucken vielleicht ein bisschen verstört, wird die Kette halten? Wenn man den Elefant sieht, das Gewicht, die Größe und Stärke und so eine kleine Kette am Fuß. Aber sie hält. Warum hält die Kette? Der Elefant hat diese Kette umgelegt bekommen, als er noch klein war, als er noch jung war, als er noch wenig Kraft hatte, als er noch in seiner Entwicklung war. Hat man ihn mit so einer kleinen Kette festgemacht. Und dann hat er versucht, diese Kette zu zerbrechen, zu zerreißen, loszukommen. Und er hat es nicht geschafft. Heute ist er vielleicht 4-mal so groß. Hat ein Vielfaches mehr an Kraft. Aber er zerreißt diese Kette nicht. Er hat sich daran gewöhnt, dass diese Kette ihn hält, dass er diese Kette nicht zerreißen kann. Und es hat sich in seinem Kopf festgesetzt. Er hat es versucht, mehrfach, hat gespürt, dass es nicht geht und hat gelernt, diese Kette zerreiße ich nicht. Und so kann dieser riesige Elefant von 6 Tonnen, kann von einer kleinen Kette gehalten werden. Weil er in seinem Kopf denkt, diese Kette kann ich nicht zerreißen. Ich möchte heute Abend über Begrenzungen reden. Begrenzungen, die es in unserem Leben gibt. Begrenzungen, die es in unseren Köpfen gibt. Begrenzungen, die uns aufhalten. Begrenzungen sind Dinge, die mir meinen Raum einengen, die mich gefangen halten, die mich fesseln und die mir keinen Raum geben, mich zu verändern, die mich auch ein Stück niederdrücken, die mich bedrücken, die mir diesen Raum der Veränderung nicht möglich machen. Es gibt Begrenzungen, die ich mir selber auferlege. Und es gibt Begrenzungen, die mir andere auferlegt haben oder die wir uns gegenseitig auferlegen. Wir haben das schon mehrfach gehört, die Macht und die Kraft von Worten. Und Worte, die ausgesprochen werden über uns oder über unsere Geschwister, die haben zunächst erst einmal Kraft. Und das sind Worte wie: Das wird nie was mit dem, oder der schafft es nie, oder wenn ich das schon sehe. Es sind abfällige Bemerkungen, die über Menschen ausgesprochen werden und die Begrenzungen schaffen können. Die einen Mensch einengen und die ihn eine Grenze schaffen, wo er nicht so ohne weiteres drüber hinwegkommt. Durch Worte, die wir aussprechen oder die über uns ausgesprochen werden. Und es gibt Begrenzungen, die ich mir selber auferlege. Da ist jetzt niemand anderes im Spiel. Niemand unserer Geschwister oder Bekannten. Das sind Dinge, die ich gelernt habe durch Erfahrungen. Zum Beispiel wie der Elefant. Viele Dinge, die wir in der Kindheit gelernt haben, beschäftigen uns ein Leben lang. Da gibt es vieles Gutes und da gibt es auch viel Negatives. Und gerade wenn ein Mensch in der Entwicklung ist, setzen sich Dinge fest. Dinge werden ausprobiert und Dinge setzen sich fest. Und gerade in Zeiten, wo wir uns entwickeln oder auch in Zeiten, wo wir besonders schwach sind, wo wir einen Tiefpunkt in unserem Leben vielleicht haben oder eine Krankheit oder einen Schwachpunkt, wo wir verletzlich sind, wo wir angreifbar sind, auch dort können sich Dinge festsetzen und können für diese Begrenzungen sorgen. Also Begrenzungen, die ich mir selber auferlegte, sind schlechte Erfahrungen, sind Ängste, die mich gefangen nehmen, und es kann Unglaube sein, dass uns für eine bestimmte Sache einfach der Glaube fehlt. Vielleicht hatten wir ihn nie, vielleicht haben wir ihn verloren. Und Gott möchte die Begrenzungen in unserem Leben zerbrechen. Er möchte, dass wir davon frei sind. Er möchte, dass wir frei sind, an dem Platz zu kommen, an den er uns haben möchte. Und er möchte deshalb, dass diese Begrenzungen zerbrochen werden. Wir hatten heute Vormittag von den Riesen gehört. Und da war ein Riese dabei, der hieß Begrenzung. Wisst ihr noch, wie dieser Riese zu besiegen war? Was die Gemeinschaft? Diese Verflechtung? Die Verflechtung. Die Gemeinschaft, Teamwork, Verflechtung. Es gibt Begrenzungen, wo es uns schwerfällt, alleine wieder rauszukommen. Und wo wir einander brauchen. Aber da wir hier ein Gemeindebauseminar haben, stehen wir nicht allein. Das heißt, ich kann das schon mal vorwegnehmen, es gibt Hoffnung für uns. Wir können aus diesen Begrenzungen herauskommen. Wenn Gott es möchte, dass wir herauskommen aus Begrenzungen, dann ist es auch möglich. Und in der Gemeinschaft ist es zu schaffen. Es ist so wichtig, dass wir diese Begrenzungen entdecken in unserem Leben und dass wir uns mit aller Kraft daran machen, diese Begrenzungen zu durchbrechen und frei davon zu werden. Diese Begrenzungen beginnen oft in Gedanken. Dass sich Gedanken festsetzen, aus denen eine Haltung wird. Es beginnt oft mit einem Gedanken. Aber es bleibt eben nicht bei dem Gedanken. Sicherlich gibt es auch Gedanken, die kommen und die gehen wieder, und das ist gut so. Aber es gibt Gedanken, die kommen öfters. Und wenn wir sie nicht verscheuchen können, dann wird daraus eine Haltung. Und eine Haltung ist mehr als ein Gedanke. Eine Haltung ist schon etwas, was sich schon ein ganzes Stück verfestigt hat. Etwas Größeres und Stärkeres. Und aus einer Haltung wird ein Verhaltensmuster. Eine Art und Weise, in bestimmten Situationen immer so oder so zu reagieren. Und es wird trainiert, es wird gelebt, das gewöhnen wir uns an, ob wir uns dafür entscheiden oder nicht. Und aus einem Verhaltensmuster wird der Charakter. Die Art, wie wir uns verhalten, hat absoluten Einfluss auf unseren Charakter, wie wir uns entwickeln, wer wir sind. Und unser Charakter hat wieder Einfluss auf unsere Berufung, auf unsere Bestimmung. Ich will das einmal so aufzeigen, diesen Bogen, dass wir sehen können, wir müssen auf unsere Gedanken achten. Und es ist wichtig, dass wir diese Begrenzungen durchbrechen, um diese Gedanken zu durchbrechen. Dass daraus keine Haltungen entstehen können, keine Verhaltensmuster, keine Charakterbildung, die uns am Ende hindert, in unsere Berufung, in unsere Bestimmung zu kommen. Oder anders ausgedrückt, wenn sich diese Dinge schon verfestigt haben, unser Charakter so gebildet wurde, dann müssen wir anfangen, dieses Ding zu durchbrechen. Und es beginnt in Gedanken. Es beginnt damit, dass wir unsere Gedanken dem Wort Gottes gleich machen, zu sagen, was sagt das Wort Gottes und was ist mein Gedanken? Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Denn nur dann kann sich auch eine Haltung ändern, ein Verhaltensmuster, ein Charakter. Und dann können wir auch in unserer Berufung weiterkommen, als wir bisher gekommen sind. An den Platz, den Gott für uns hat. Das ist das Ziel. Ich möchte an das Beispiel von Josef erinnern. Josef war ungefähr 17 Jahre alt, als er Träume hatte, Visionen, die Gott ihm geschenkt hat, um aufzuzeigen, was er mit ihm vorhat. Er war also noch sehr jung. Und lange Zeit sah es so aus, als wäre er von dieser Berufung, von seiner Bestimmung, so weit entfernt, dass er wohl diesen Ort nie erreichen könnte. Die Umstände haben sich völlig anders entwickelt, als es abzusehen war. Und es gab für Josef bestimmt sehr oft die Frage, was war mit diesen Träumen? Habe ich mir das nur eingebildet? Hat Gott mich belogen? Was war damit? Als er das erste Mal diese Vision, diesen Traum erzählt hat, hat er sich zum Gespött gemacht, seiner eigenen Familie. Hat dafür gesorgt, dass seine Geschwister ihn abgelehnt haben. Es kann sein, dass Gott für uns eine Berufung hat, eine Vision, eine Bestimmung, die erstmal so unvorstellbar ist, dass wir es selber kaum glauben können. Und wenn wir schon das glauben, dann wird es möglicherweise jemanden in unserem Umfeld geben, der anfängt mit Lachen. Und sagt, was? Du? Träum weiter. Träum weiter, Josef. Das Gute ist, dass Gott für jeden von uns eine wunderbare Berufung, eine wunderbare Bestimmung hat. Und dass das kein Traum ist. Die Berufung, die Gott für uns hat, wir sind dafür geschaffen. Wir sind so geschaffen, dass wir in dieser Berufung leben können, dass das der Ort ist, an dem wir glücklich sind. Dass das der Ort ist, wo Dinge funktionieren, wo Dinge leicht gehen, wo Dinge Frucht bringen, wo wir darin leben. Und wenn wir spüren, ja, zum Teil ist es schon so, aber da gibt es auch noch das, das und das. Das kann erstens daran liegen, dass wir immer noch irgendwo am Anfang stehen, dass immer noch mehr kommt. Und es kann auch daran liegen, dass eigene Begrenzungen uns davon abhalten, uns dort ganz darauf einzulassen, auf das, was Gott für uns vorhält, was Gott für uns bereithält. Dass wir selber da uns noch ein Stück im Weg stehen. Und dann gibt es Umstände, wie bei Josef, die halten uns das Gegenteil vor Augen von dem, was wir geglaubt haben, was jetzt losgeht. Josef wurde nicht nur von seinen eigenen Brüdern abgelehnt, er wurde nach Ägypten verkauft. Er landete als Sklave, beraubt von seinem Vater, von seiner Heimat. Und auch dort tut er seinen Dienst in Treue. Und er hält stand, als die Versuchung ihn sozusagen lockt, und als Dank dafür geht er ins Gefängnis. Und wenn wir da seine Berufung, seine Bestimmung sehen und sehen, wie die Umstände sich entwickelt haben, ein Gefangener, Sklave im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob man noch tiefer sinken kann. Aber wir sehen auch, dass Josef nicht aufgegeben hat. Und wenn es da Umstände gibt, die uns in eine Situation bringen, wo wir glauben, das war's jetzt, es ist vorbei, dann müssen wir uns festbeißen an den Verheißungen Gottes. Dann müssen wir uns die Worte, die gesprochen wurden, die Bibelverse, die wir bekommen haben, die Worte, die auch Freunde über uns ausgesprochen haben, die uns da auch ein Stück begleitet haben, müssen wir uns diese Dinge hernehmen und müssen sie uns vor Augen halten und müssen sie festhalten, aussprechen, sie in Gedanken haben. Wir müssen uns daran festbeißen. Ich denke an eine Bulldogge. Wenn sich eine Bulldogge in etwas festgebissen hat, dann hakt sie ihr Gebiss ein und beißt zu. und dann lässt sie nicht wieder los. Und da ist nichts mit ein bisschen am Schwanz ziehen und dann geht das Maul wieder auf. Da kann es sein, dass man ein Brecheisen oder irgendwas nehmen muss. Wir müssen uns in Situationen, die uns das Gegenteil vor Augen halten, als das, was Gott uns verheißen hat, müssen wir uns festbeißen, wie so eine Bulldogge. Und dennoch, ich bleibe dabei, ich halte daran fest. Gott hat gesagt. Egal wie lang die Verheißung her ist, egal wie die Umstände sind, beißen wir uns fest daran. Erinnern wir uns. Dafür haben wir Geschwister, dafür haben wir Freunde zur Seite. Zu sagen, hallo, ich sehe dich, ich sehe deine Situation. Die ist nicht gut, nein. Aber Gott ist größer. Gott steht zu seinem Wort. Wenn jemand treu ist, dann Gott. Und er hat mit dir noch etwas vor. Das liegt noch vor dir. Beiß dich daran fest. Als Josef im Gefängnis war, hat er nicht aufgegeben. Er hat sicherlich vieles nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er überhaupt etwas verstanden hat von dem Weg, den er gehen musste. Aber wir können sehen, dass er in den Dingen, die er getan hat, treu war und dass er seinem Gott treu gewesen ist. Unabhängig von den Umständen. Und ich lese es mal in 1. Mose 39, die Verse 21 bis 23. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Der Herr war mit Josef. Das steht über dem ganzen Leben von Josef. Der Herr war mit Josef. Und der Herr war nicht mit Josef, als er zu Hause war und später, sondern er war die ganze Zeit mit Josef. In diesen Umständen war er mit dabei. Der Herr war mit Josef. Diese Umstände haben Gott nicht überrascht. Und das, was Gott mit Josef vorhatte, das wurde nicht aufgehoben, es wurde nicht begrenzt durch die Umstände. Das Gefängnis konnte seine Berufung, seine Bestimmung nicht begrenzen. Gott war mit Josef und Josef hat an seinem Gott festgehalten. Und auch dort an diesem dunklen, finsteren Ort war Josef jemand, der anders war. Es steht hier, dass der Kerkermeister sich nicht um die Dinge kümmern musste, um die sich Josef gekümmert hat, weil die Dinge funktioniert haben, weil Gott mit ihm war. Auch an diesem dunklen, finsteren Ort hat Gott ihm seine Salbung geschenkt für die Dinge, die er in die Hand genommen hat. Gott war da und Josef konnte an diesem Ort dienen. Er war treu. Er hat an diesem Ort gedient. Er hat nach seinen Möglichkeiten das getan, was er tun konnte, und Gott war mit ihm. Wir haben halt schon davon gehört und auch gestern, dass die Steine geschliffen werden müssen, dass sie rund werden, dass sie glatt werden, dass sie das Ziel treffen. Manchmal geht Gott mit uns Wege, wo wir geschliffen werden, wo wir bearbeitet werden, wo Dinge weg müssen, wo Dinge umgeformt werden, wo Dinge verändert werden. Aber das alles kann Gott nicht aufhalten, uns in unsere Berufung zu bringen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir das zulassen, wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir verändert und dann werden wir an diesen Platz und an diesen Ort kommen. Und es kann sein, dass in unseren Gedanken diese Blockade ist, diese Begrenzung, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es aus. Jetzt geht nichts mehr. Guck, wo ich hier gelandet bin. Schau, wie meine Umstände sind. Das war's jetzt. Der Teufel will uns gerne diese Gedanken aufdrängen. Er will uns gerne die Umstände vor Augen halten und uns zeigen, dass es jetzt vorbei ist. Dass es jetzt bergab geht. Dass es jetzt schlimm wird. Josef ist nicht in diesem Gefängnis geblieben. Er war lange Zeit dort. Ich glaube, es waren so 13 Jahre. Wer schon mal in Umständen gelebt hat, die nicht schön waren und da einige Jahre ausgehalten hat, der weiß, wie das zermürben kann, wie ein Umstand einem zermürben kann, wie einem ein Schmerz zermürben kann oder eine hoffnungslose Situation, also die uns hoffnungslos erscheint oder was es auch ist. Und wir sind da äußerlich ein ganzes Stück gefangen. Wir können diese Umstände manchmal nicht sofort ändern. Diese Umstände sind da. Aber wir müssen von unserem inneren Menschen her müssen wir nicht gefangen sein. Wir können in unserem Geist können wir frei sein, können wir klar sein. Und können auch dort uns von Gott gebrauchen lassen und können auch dort Schritte gehen. Josef kommt aus dem Gefängnis frei. Und er wird an dem Platz gesetzt, den Gott für ihn bestimmt hat. Er wird der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Er hat eine Gabe von Gott gehabt, dass er Träume deuten konnte. Und diese Gabe hat er gebraucht im Gefängnis. Er hätte auch sagen können, jetzt bin ich hier im Gefängnis, Gott, du hast mich hierher gebracht. Wenn du mich wieder rausholst, dann können wir verhandeln, dann können wir über meine Berufung reden. Dann will ich dir gern dienen, aber hol mich heraus, dann können wir reden. Er hat in diesem Gefängnis hat er anderen Menschen gedient. Und er hat von Gott die Gabe gehabt. Gott hat ihm die Antwort gegeben auf die Träume vom Bäcker, vom Mundschenk. Und es hat nochmal, ich glaube, 2 Jahre oder so gedauert, bis Josef wirklich rausgekommen ist. Aber wir sehen, dass er treu geblieben ist und dass er mit seiner Gabe gedient hat in den Umständen, in der er war. Oftmals wollen uns diese Umstände das weiß machen, jetzt können wir nicht, jetzt geht es nicht. Wenn das und das geklärt ist, wenn das und das vorbei ist, wenn sich die Umstände geändert haben, dann können wir. Es wird wahrscheinlich immer Umstände geben, die gegen uns sind. Nicht immer dieselben, zum Glück. Aber es wird wahrscheinlich immer Dinge geben, die gegen uns sind. Und wir müssen die Entscheidung treffen. Bleiben wir dran? Vertrauen wir Gott, dass er uns aus den Umständen rausholt? Setzen wir das ein, was er uns gegeben hat? Und sind wir frei in unserem Kopf zu sagen, ja, mit dem, was ich kann, was Gott mir gegeben hat, will ich dienen, will ich treu sein. Ich vertraue Gott, dass er mehr daraus macht. Josef hat mit der Gabe gedient und er ist rausgekommen. Man hat sich an ihn erinnert. Und Gott war mit ihm und er ist der zweitmächtigste Mann in Ägypten geworden. Treue ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die der Herr an uns schätzt. Wenn wir treu sind in den Dingen, die er uns gegeben hat. Auch wenn das etwas Kleines ist, wenn es etwas Unscheinbares ist. Wenn es für uns nicht wertvoll aussieht. Gott schätzt die Treue und er belohnt Treue. Es kommt sogar dazu, dass Josef seinem Vater wieder begegnet und seinen Geschwistern. Die Sache mit den Geschwistern war schon heftig. Aber Josef ist nicht verbittert im Gefängnis, sondern Josef hat sein Herz bewahrt, auch als er seine Geschwister wieder sieht. Ich komme dann noch mal kurz drauf zurück. Aber ich möchte mit uns an eine Stelle gehen, wo Josef seinem Vater wieder begegnet. Und zwar ist das beschrieben in 1. Mose 48, Vers 8. Ich lese es vor. Als aber Israel die Söhne Josefs sah, fragte er, wer sind diese? Jakob oder auch Israel stand also vor Josef. Er hatte nicht geglaubt, Josef jemals wiederzusehen. Und jetzt sieht er nicht nur Josef wieder, sondern er sieht sogar die Söhne von Josef wieder. Seine Enkel. Wenn wir uns das mal kurz vorstellen, da ist Jakob, da ist Josef und das sind die Söhne von Josef. Das sind drei Generationen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Jakob die Vergangenheit, Josef die Gegenwart und die Söhne die Zukunft. Wenn wir jetzt mal von dieser Situation her ausgehen. Die Vergangenheit weiß oft nichts von der Zukunft oder kann sich die Zukunft oft nicht vorstellen. Wenn wir uns überlegen, wie wir in 20, 30, 40 Jahren sind, was wir dann tun, was Gott durch uns tut, ich denke, dass es oft schwer vorstellbar ist. Dass wir uns nicht wirklich vorstellen können, was Gott mit uns für einen Plan hat. Wie der Ort aussieht, wo Gott uns hinbringt. Was wir dort tun werden. Wir haben vielleicht eine Ahnung. Aber ich glaube, wir können das Vollmaß von dem, was Gott für uns hat, nur schwer erfassen. Der Vater Jakob hätte nicht gedacht, seinen Sohn Josef wiederzusehen, weil er geglaubt hat, dass Josef tot ist. Jakob hat einer Lüge geglaubt. Als die Geschwister heimgekommen sind, haben sie ihren Vater erzählt, sie haben da dieses Gewand gefunden und es war voll Blut und ein wildes Tier hat ihn wahrscheinlich gefressen oder niedergemacht, was auch immer. Josef ist tot. Und Jakob hört diese Lüge und glaubt dieser Lüge. Was wäre wohl gewesen, wenn Jakob damit zu Gott gegangen wäre und gesagt hätte, Herr, was ist mit meinem Sohn Josef? Ich glaube, dass Jakob eine gute Beziehung zum Herrn hatte und dass sie über Dinge gesprochen haben. Aber mit diesem Beweisstück in den Händen hat der Vater diese Lüge geglaubt. Das, was er da in den Händen hatte, was er vor Augen hatte, das hat ihm weisgemacht, der Sohn Josef ist tot. Du wirst ihn hier auf dieser Erde nicht wiedersehen. Und der Vater hatte keine Hoffnung für diesen Sohn mehr gehabt. Zumindest nicht auf dieser Erde. Über Jahre hat er wohl getrauert, war er bedrückt und bekümmert über seinen Sohn. Warum? Weil er einer Lüge geglaubt hat. Mir ist der Vater eingefallen vom verlorenen Sohn. Der Vater vom verlorenen Sohn hat beständig Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Der Vater hatte die Hoffnung gehabt, es war in seinem Herzen, sein Sohn wird zurückkommen. Er wird seinen Sohn wiedersehen. Der Tag wird kommen. Sonst hätte er nicht regelmäßig Ausschau gehalten. Sonst hätte er sich nicht auf den Weg gemacht, um zu gucken, um zu schauen. Der Sohn war gegangen, aber der Vater hatte in seinem Herzen, er wird zurückkommen. Jakob hatte diese Hoffnung nicht für seinen Sohn gehabt. Manchmal haben wir keine Hoffnung für uns selber, für unsere Situation, weil wir einer Lüge glauben. Manchmal haben wir keine Hoffnung für unseren Sohn oder für unsere Tochter, weil wir einer Lüge glauben. Und manchmal haben wir auch keine Hoffnung für unsere Geschwister, weil wir einer Lüge glauben. Der Vater der Lüge ist der Teufel. Und jede Lüge kommt von ihm. Und er ist sehr geschickt, seine Lügen so zu platzieren, dass wir sie glauben. Diese listige Schlange sollte Gott gesagt haben. Es beginnt mit einem kleinen Zweifel. Und dann ist die Lüge da. Und dann setzt sie sich fest in unserem Kopf und dann beginnen dort Begrenzungen, weil wir keine Hoffnung haben, weil wir der Lüge glauben. Deshalb ist es so wichtig, diese Lügen zu erkennen. Deshalb ist es so wichtig, diesen Lügen nicht zuzuhören. Und wenn ich Dinge höre, die mir seltsam vorkommen, es ist immer gut, diese Dinge am Wort Gottes zu prüfen. Und wenn wir davon reden, dass wir Begrenzungen gemeinsam durchbrechen, dann mit unseren Geschwistern, dann lasst uns zusammen darüber reden. Wie siehst du die Situation in meinem Leben? Wie siehst du das? Ist das so, wie die Situation für mich sich darstellt? Oder bin ich hier irgendwelchen Lügen aufgesessen? Werde ich einer Lüge über mich glauben oder werde ich glauben, was Gott über mich sagt? Werde ich einer Lüge über dich glauben oder werde ich glauben, was Gott über dich sagt? In dieser Verflechtung gehören wir zusammen. Wir sitzen zusammen, wir stehen zusammen, wir gehen zusammen. Wir sind ein Leib. Wir dürfen die Lügen über uns nicht glauben und wir dürfen die Lügen über unsere Geschwister auch nicht glauben. Sonst begrenzen wir nicht nur uns selbst, sondern wir begrenzen auch unsere Geschwister. Deshalb ist es so wichtig, mit unseren Worten gute Dinge auszusprechen. Wahrheiten Gottes auszusprechen. Was sagt Gottes Wort über mich, über meine Situation? Wie sind Gottes Verheißungen? Wie sieht Gott die Sache? Segen bedeutet, gute Dinge auszusprechen. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig füreinander beten, füreinander einstehen, einander segnen und gute Dinge über uns aussprechen. Und für alle, die Vater und Mutter sind, ist es so wichtig, regelmäßig die Kinder zu segnen und gute Dinge über unsere Kinder auszusprechen, damit von vornherein schon Begrenzungen entweder durchbrochen werden oder sich gar nicht erst manifestieren können. Dass die nächste Generation frei ist. Frei weitergehen zu können, als wir gehen können. Als Jakob Josef wieder sieht, hat Gott ihm dieses Geschenk gemacht. Er hatte selber keine Hoffnung. Im Herzen von Jakob war Josef tot. Aber Gott ist größer. Gott hat immer mehr Hoffnung als wir selber. Und Gott kann jede Situation verändern. Selbst wenn sie so unveränderbar manchmal aussieht. Und Gott hat Jakob seinen Sohn wieder geschenkt, obwohl er nicht mal darum gebeten hatte. Gott gibt immer mehr, als wir uns vorstellen können. Denken wir ruhig noch ein Stück größer von dem, was Gott für uns hat. Von dem, wie gut Gott zu uns ist. Wie er unsere Bitten hört. Ja, und dann sieht er nicht nur Josef wieder seinen Sohn, sondern er hat sogar Enkel. Als aber Israel die Söhne Josefs sah, fragte er, wer sind diese? Josef antwortete, es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Er sprach, bring sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Also, wer sind diese? Ach, das sind deine Söhne, das sind meine Enkel. Dann bring sie her, dass ich sie segne. Ne? Das war sofort das Nächste. Bring sie her. Ich will sie segnen. Sie sollen meinen Segen bekommen. Mein Sohn, meine Enkel sollen meinen Segen bekommen. Ich lese mal noch Vers 13 und 14. Danach nahm Josef die beiden, Ephraim in seine Rechte, zur linken Israel, und Manasse in seine Linke, zur rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Dann streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war, seine Linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Also Josef hat seine Söhne Jakob oder auch Israel so entgegengebracht, dass er hätte brauchen nur seine Hände ausstrecken und dann hätte Jakob mit seiner rechten Hand Manasse gesegnet und mit seiner linken Ephraim. So hat Josef seine Söhne vor Jakob gebracht. Das war der Plan von Josef. Manasse war der Erstgeborene, Ephraim war der Zweitgeborene. Und was macht Jakob? Er kreuzt seine Hände. Das war nicht der Plan. Naja, er war schon alt. Er hatte schlechte Augen. Jakob hatte zu dieser Zeit schlechte Augen. Josef wollte ihm helfen, wollte das richtig machen. Vers 17. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Dabei sprach Josef zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein. Aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. So segnete er sie an jenem Tag. Jakob wollte so sehr, Josef wollte so sehr, dass Manasse diesen Erstgeburtssegen empfängt. Dass die rechte Hand auf Manasse gelegt wird. Nun haben wir heute schon viel von Namen gehört. Was bedeutet der Name Manasse? Manasse bedeutet, Herr, hilf mir, meine Vergangenheit zu vergessen. Es war der erste Sohn, den Josef hatte. Und Josef hat ihm diesen Namen gegeben, hilf mir, meine Vergangenheit zu vergessen. Ich glaube, wir können daran sehen, dass es kein Spaß war, der Weg, den Josef gegangen ist. Und dass es für Josef nicht so ein Ding war, ja, jetzt bin ich mal hier in Ägypten, auch schön, wäre ich sonst nie hierher gekommen und so. Und ja, im Gefängnis habe ich ja auch einen tollen Job, ich bin ja jetzt fast der Oberaufseher. Ich glaube, es gab Tage, wo er daran fast zerbrochen wäre. So hat er seinen ersten Sohn genannt. Herr, hilf mir, meine Vergangenheit zu vergessen. Das war für ihn ein harter Weg, den er gegangen ist. Und er hat es darin ausgedrückt, seinen Sohn Manasse so zu nennen. Sein zweiter Sohn hieß Ephraim. Weiß jemand, was Ephraim bedeutet? Doppelte Frucht. Doppelte Fruchtbarkeit, ja. Doppelte Frucht. Ich glaube, dass das kein Zufall war. Israel, Jakob, wusste genau, was er tut. Er konnte sich nicht so sehr auf sein Augenlicht verlassen, da er zu dieser Zeit nicht mehr viel gesehen hat, sehr kurzsichtig war. Aber er wusste genau, warum er seine Hände überkreuzt hat. Er war darauf angewiesen, im Geist zu reagieren. Seine leiblichen Augen waren nicht mehr so toll, aber sein Geist war fit. Und er hat im Geist reagiert. Und er hat seine rechte Hand auf Ephraim gelegt. Doppelte Fruchtbarkeit. Und die linke Hand auf Manasse. Das heißt, beide haben den Segen bekommen. Keiner ging leer aus. Der Segen ist weitergeflossen. Und es ist Gott wichtig, dass wir versöhnt sind mit unserer Vergangenheit. Unsere Vergangenheit ist Gott nicht egal. Er ist immer da gewesen. In jeder Sekunde, in der wir leben, ist er da. Und er kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Wir glauben vielleicht manchmal, dass er nicht da ist. Aber er ist da und er kennt unsere Vergangenheit. Und er ist auch für unsere Vergangenheit da. Und er ist auch da, um uns an den Punkt zu bringen, dass wir mit unserer Vergangenheit versöhnt sind. Dass wir mit unserer Vergangenheit leben können. Dass unsere Vergangenheit nicht mehr schmerzhaft ist, wenn wir zurückblicken. Dass wir da Frieden haben. Aber der Hauptstrom, der Hauptsegen, das Ziel ist nicht die Versöhnung mit der Vergangenheit, sondern das Hauptziel ist die doppelte Fruchtbarkeit, die Frucht. Die Frucht ist das Ziel. Nach vorn zu schauen. Was hat es hervorgebracht? Wie geht es weiter? Was liegt vor mir? Die Zukunft. Die Zukunft bekommt den Segen. Der Fokus liegt auf der Zukunft, auf dem, was Gott mit uns vorhat, auf der Frucht, die Gott hervorbringen will. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich glaube, es ist viel wichtiger in unseren Gebeten, dass wir den Blick nach vorn haben. Das hilft uns auch wegzusehen von unserer Vergangenheit und von unserer Gegenwart. Dass wir beständig dafür beten, Herr, wo ist der nächste Schritt? Was hast du mit mir vor? Wie geht's weiter? Wie ist dein Plan? Dass wir nach vorn gerichtet sind und nicht rückwärts. Herr, wann hört der Schmerz endlich auf, den ich damals erlitten habe? Wann tut es endlich nicht mehr weh? Wann ist das vorbei? Wann ist jenes vorbei? Sondern, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, mit dem, was vor uns liegt, mit dem, wo Gott uns hinbringen will, mit der Frucht, die entstehen soll. Dass wir dort unseren Fokus darauf setzen, dass wir diese Dinge anvisieren, dass uns diese Dinge beschäftigen, dass uns diese Dinge wichtig sind. Josef hatte Zeit im Gefängnis, über viele Dinge nachzudenken. Und vielleicht sind ihm manchmal so Gedanken der Rache gekommen, wie er es wohl seinen Brüdern heimzahlt, die ihm das angetan haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber er hat nach vorn gedacht. Er hat weitergemacht. Er ist an Gott dran geblieben, er hat mit der Gabe gedient, er hat seinen Blick nach vorn gerichtet. Und dann kommt er zu diesem Punkt, wo er seinen Brüdern vergibt. Ich denke, in seinem Herzen hat er ihnen schon eher vergeben. Als er ihnen dann begegnet, stellt er sie auf die Probe. Er stellt sie auf die Probe, er testet es, haben sich seine Brüder verändert oder nicht. Das heißt, er muss in seinem Herzen den Glauben gehabt haben, dass sich seine Brüder verändern können. Sonst hätte er diesen Test wahrscheinlich nicht gemacht, als er diesen Becher hat verstecken lassen. Und als er gesehen hat, dass die Brüder für diesen jüngsten Sohn einstehen. Als Jakob der Jüngste war, haben sie ihn verkauft, sie wollten ihn loswerden. Als Benjamin an der Reihe war, haben sie für ihn eingestanden. Die Brüder haben sich geändert. Josef konnte das nicht wissen, aber er hat es ausgetestet. Warum hat er es getestet? Er muss es für möglich gehalten haben. Er muss Hoffnung gehabt haben, dass die Brüder sich ändern. Und er hat es getestet und er hat es gesehen. Und sie haben sich im Arm gelegen. Es kommt zu dieser Versöhnung. Aber es beginnt alles damit, Hoffnung zu haben, Glauben zu haben, dass sich Dinge ändern können. Glauben für die Zukunft zu haben. Glauben zu haben, dass sich meine Situation ändern kann. Glauben zu haben, dass sich die Situation unserer Brüder und Schwestern ändern kann. Und sie freizusetzen von diesem Ding, so sind die, so sind die. Die haben mir das angetan, weil die so sind und weil der so ist. Damit legen wir diese Begrenzungen auf unsere Geschwister oder auf unsere Nächsten. Und da ist der Raum so schwer, sich zu verändern, wenn wir uns festgelegt haben. Deshalb ist es gut zu vergeben. Deshalb ist es gut loszulassen. Hoffnung zu haben. Der Feind benutzt oft Menschen, die uns nahe stehen, um uns zu verletzen. Und die Menschen, die uns nahe stehen und uns verletzen, die wissen das oftmals nicht einmal oder tun es unbewusst, werden unbewusst zum Werkzeug, um uns Schaden zuzufügen. Es ist gut, wenn wir Menschen in Freiheit bringen, wenn wir Menschen freisetzen, wenn wir ihnen vergeben. Gott vergibt uns und wir vergeben unseren Brüdern und Schwestern. Wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und so durchbrechen wir diese Begrenzungen, mit denen der Satan arbeitet. Mit Anklage, mit Verdammnis, mit Festlegung, mit Fesseln, mit Begrenzungen. Gott vergibt uns und wir vergeben unseren Nächsten. Und so setzen wir sie frei, dass im Raum der Veränderung geschehen kann. Dass wir uns verändern können, dass unser Herz nicht hart wird und dass Gott unsere Geschwister verändern kann. Ein weiterer wichtiger Grund, warum es für uns so wichtig ist, uns einander Sünde und Schuld zu vergeben, ist, dass wenn Schuld zu übermäßig wird, dann geht sie auf die nächste und übernächste Generation weiter. Und dann kommen mehrere Generationen unter diese Schuld oder auch unter Fluch. Begrenzungen werden oft nicht so leicht durchbrochen. Und deshalb ist es gut, dass wir unsere Kinder segnen und unsere Enkel segnen. Und dass wir gute Dinge über unsere Geschwister und über ihre Kinder aussprechen. Dass wir über Generationen hinweg Segen austeilen und eben nicht in diesem Fluch verharren oder nicht dabei verharren, sie festzuhalten mit dem, was sie uns angetan haben. Die nächste Generation kann oft gar nicht mehr dafür, aber sie lebt dann unter einem Fluch, unter einer Begrenzung, unter einer Festlegung. Ja, Josef hat sich dafür entschieden zu vergeben und hat damit den Raum für Veränderung geschaffen.
Ich möchte noch auf eine letzte Sache eingehen. Die ist zu finden in 1. Chronik 4, Vers 9. Wer es nicht aufschlagen möchte, das ist auch nur ein Vers oder zwei Verse, ich lese es vor. Da geht es um einen Mann namens Jabez. Jabez mit Z geschrieben, ich glaube Jabez wird zwar ausgesprochen, bin mir nicht ganz sicher. Jabez. Seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Schöner Name, oder? Also es ist bestimmt schon schwer, Manasse zu heißen. Aber Jabez möchte ich nicht heißen. Jabez, das, was Schmerz und Traurigkeit bringt. Ja. Jabez hat diesen Namen bekommen. Für seine Mutter ist es wohl so gewesen, dass er Schmerz und Traurigkeit gebracht hat. Es ist nicht weiter beschrieben, unter welchen Umständen Jabez geboren wurde, warum die Mutter ihn so genannt hat. Aber sie hat ihn so genannt, der Name war vergeben, jetzt heißt er Jabez. Jetzt muss er mit diesem Namen leben. Und ich denke, es ist schwer, mit so einem Namen zu leben. Stell dir vor, du musst dich vorstellen, die ganzen tollen Namen, und dann kommst du, Jabez, der Schmerz und Traurigkeit bringt. Wer wird dich einladen in sein Haus? Wer wird neben dir sitzen wollen am Mittagstisch? Wer wird mit dir Zeit verbringen wollen? Jabez. Die Bibel sagt, dass wir alle in Sünden geboren sind, dass wir von dieser Abstammung von Adam abstammen. Aber durch unsere Wiedergeburt, wo wir Jesus unser Leben übergeben haben, hat Gott etwas Neues geschaffen. Wir sind wiedergeboren, wir sind neue Geschöpfe, in Christus Jesus geschaffen. Für die Berufung, für die Bestimmung, die wir haben. Wir sind neue Menschen. Wir müssen nicht mehr in dem leben, in dem wir geboren wurden. Jesus hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Damit sind wir neue Menschen. Eine neue Schöpfung. Keiner von uns muss bleiben, in dem er geboren wurde. Niemand von uns muss dort bleiben. Deshalb gibt es auch Hoffnung für Jabez. Er muss nicht der bleiben, der Schmerz und Traurigkeit bringt. Und er ist zu Gott gegangen. Das, was wir tun können, ist zu Gott gehen. Das können wir immer tun und es ist immer gut und es ist immer richtig. Manchmal wollen uns vielleicht Gedanken sagen, damit kannst du nicht zu Gott gehen. Oder das ist gesetzt. Unveränderbar. Ist so. Musst du damit leben. Wir können mit allem, was uns belastet, zu Gott kommen. Und selbst wenn das ein Name ist, der scheinbar Programm ist, wo wir scheinbar festgelegt sind. Wenn du Jabez heißt, geh zu Gott. Egal wie dein Name ist. Gott verändert deinen Namen, deine Person. Deine Berufung, deine Bestimmung ist nicht der zu sein, der Schmerz und Traurigkeit bringt. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest. Vers 10. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Das war die Bitte von Jabez. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, dass deine Hand mit mir wäre und du schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Das war sein Wunsch. Die Bitte nach dem Segen Gottes für sein Leben. trotz seines Namens. Er wollte ein großes Gebiet, dass du mein Gebiet mehrtest. Haben das heute, glaube ich, schon mal gehört. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Dass mein Gebiet nicht mehr begrenzt ist, nicht mehr eingeschränkt, nicht mehr festgelegt ist. Diese Begrenzungen sollten fallen, mehr Einfluss, mehr Reichweite, eine größere Dimension. Herr, dass du mein Gebiet mehrtest. Und deine Hand mit mir wäre, die Hand Gottes. Gottes Schutz, Gottes Beistand, Gottes Kraft. Und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Kummer und Angst sollen weichen. Kummer und Angst sollen mich nicht begleiten mein Leben lang. Diese Begrenzungen sollen fallen. Kummer soll gehen, Angst soll gehen. Ich will davon frei sein. Sie gehören nicht zu meinem neuen Leben. Gott hat diesen neuen Menschen nicht mit diesen Begrenzungen geschaffen, dass wir vor Kummer und Angst vergehen. Das war die Bitte von Jabez. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Und das war's schon. Ja. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Es steht im selben Vers. Kann sein, da waren Jahre dazwischen. Ich weiß es nicht. Mehr wird darüber nicht geschrieben. Aber wenn du jemand bist, der mit Schmerz und Traurigkeit behaftet ist, der Begrenzungen hat, ich glaube, wir haben alle Begrenzungen, aber Begrenzungen, die uns vielleicht schon offensichtlich geworden sind oder auch die noch im Verborgenen sind. Gott will uns segnen. Gott will uns freisetzen. Und er muss sich das nicht erst 10, 12, 15 Mal überlegen. Und er hat auch nicht gesagt, wer bist du? Jabez? Nee. Ich segne lieber David, den Liebhaber oder so. Oder Frank oder Conny. Keine Ahnung. Gott will dich segnen. Gott will dich freisetzen. Deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Du musst nicht in dem bleiben, in dem du jetzt bist oder in dem du gestern warst. Das, was immer dich begrenzt hat oder was dich immer begrenzt, du kannst davon frei werden. Es kann dann geschehen, wenn du glaubst, dass Gott das tun kann und dass Gott es tun möchte. Wenn wir daran zweifeln, dass Gott unsere Situation verändern kann, dann ist das schon wieder eine Begrenzung, die uns festhält. Unglaube. Meine Situation, diese Sache, nee. Deshalb ist es so wichtig zu glauben, dass Gott es tun kann. Dass Gott größer ist, dass Gott stärker ist. Dass er eine Berufung für dein Leben hat und dass er dich dort hineinbringt. Er möchte es und er kann es. Genau, der zweite Punkt, dass er es auch tun möchte. Auch das kann eine Begrenzung sein, dass wir denken, wir nicht. Also andere ja, aber wir nicht. Gott möchte und Gott kann dich aus deinen Umständen rausholen, dich aus deinen Begrenzungen rausholen, dich freisetzen, dich in deine Berufung bringen, in deine Bestimmung. Du hast eine gute Zukunft hier. Ich rede jetzt nicht von der Ewigkeit. Die ist auch wunderbar. Noch viel wunderbarer, als wir uns das jemals erträumen können. Ich rede von diesem Leben. Von der Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, von den nächsten Jahren. Trauen wir Gott zu, dass er uns dorthin bringt. Egal wie unsere Situation ist, egal wie die Umstände sind. Haben wir Glauben dafür? Hören wir auf, diesen Lügen des Teufels zu glauben, wir nicht. Ich denke, dass es Dinge gibt, die uns festhalten und die in Gedanken beginnen. Und es ist eine gute und wichtige Sache, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, deck die Lügen auf in meinem Gedanken. Wo glaube ich Lügen? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gebetet hast. Können wir dann vielleicht gleich noch tun. Wo glaube ich Lügen? Dinge, über die ich schon gar nicht mehr nachdenke, weil ich mir sicher bin, dass sie zu mir gehören, zu meinem Charakter, zu meiner Natur, dass die eben so sind bei mir. Gott möchte diese Begrenzungen zerbrechen. Er möchte, dass wir Hoffnung haben für die Zukunft. Er möchte uns dorthin bringen. Vielleicht noch kurz in ein paar Dinge aus meinem Leben, wo ich an Grenzen gekommen bin, wo ich in Umständen war, die mir echt zu schaffen gemacht haben. Meine Kindheit und Jugendzeit ist soweit eigentlich ziemlich gut abgelaufen. Ich habe Eltern, die mich lieben, Geschwister, die mich lieben, mit denen ich gut aufgewachsen bin. Ich hatte einen guten Start. Ich bin da wirklich gesegnet und bin sehr dankbar dafür. Und da gab es so einen Punkt, wo sich mein Leben verändert hat, wo mir nahezu der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Das war, als ich 23 Jahre alt war, als meine Verlobte mich verlassen hat. Ich war mir sicher, dass das die Frau meines Lebens ist. Wir waren viele Jahre zusammen. Wir waren verlobt. Die Zukunft war irgendwie klar. Und dann ist es zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ich war so tief enttäuscht und verletzt und habe Gott gefragt, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Aber das war so. Und während mir diese Sache wirklich zu schaffen gemacht hat und mich echt an meine Grenzen gebracht hat, war das Nächste, dass ich zum Zivildienst einberufen wurde, und bei einer Zivildienstuntersuchung hat man festgestellt, dass mein Rücken einen Bandscheibenschaden hat. Das war dann der nächste Punkt. Ich hatte Rückenschmerzen gehabt. Ja gut, man hat halt mal Rückenschmerzen. Und es wurde festgestellt, dass im Lendenwirbelbereich zwischen meinen letzten beiden Lendenwirbeln die Bandscheibe nicht mehr zu sehen war. Die Wirbelkörper saßen nahezu aufeinander. Und es waren starke Schmerzen. Ich habe in dieser Zeit unheimlich viele Spritzen bekommen, dass es überhaupt irgendwie ging. Und zu meinem emotionalen Schmerz ist dann dieser körperliche Schmerz noch dazugekommen. Und hat mich wirklich mürbe gemacht. Ich habe dann meinen Zivildienst gemacht in einer Einrichtung beim Blauen Kreuz für alkoholkranke Frauen. Und hatte dort irgendwie schon so ein bisschen den Gedanke, dass vielleicht meine Zukunft doch anders aussehen könnte als meine Vergangenheit. Und ich hatte vorher auf dem Bau gearbeitet, hatte eine Lehre als Bauverarbeiter gemacht, habe auch in dem Beruf gearbeitet. Und mir war dann klar, dass ich dort nicht wieder zurückgehen kann. Also aufgrund von dem Bandscheibenschaden, den ich hatte, konnte ich auf dem Bau nicht mehr arbeiten. Das heißt, meinen Beruf konnte ich ebenso an den Nagel hängen. Und dann war ich arbeitslos. Dann ging es nochmal eine Stufe runter. Und ich habe echt gedacht, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Die Dinge, in denen ich vorher gelebt hatte, die mir Sicherheit gegeben haben, Schutz, die um mich herum waren, die mir vertraut waren, die sind mir weggezogen worden. Und dann kam eine Zeit, wo ich arbeitslos war. Ja, das Geld war dann auch mal alle. Und das war echt ein Punkt. Ja, wo ich an der Grenze war, wo ich aus eigener Kraft nicht mehr weitergehen konnte. Aber ich hatte die Kraft, an Gott dran zu bleiben, an Gott festzuhalten. Ich denke, dass er mich in dieser Zeit sehr, sehr umworben hat, sehr mit seiner Gegenwart wirklich da gewesen ist, dass er mir geholfen hat, dran zu bleiben, weiterzugehen. Der Annegret hat mal gesagt, manchmal hilft einfach nur weiteratmen. Sie hat recht. Es war einfach ein Weiteratmen. Jeden Tag ein Schritt. Hauptsache nicht untergehen. Und ich bin an Gott dran geblieben und habe ihm das hingelegt. Mein Leben gehört dir. Hilf mir. Und dann hat sich mein Leben verändert. Dann haben sich Umstände verändert. Dann ist ein Prozess in Bewegung gekommen, langsam in Bewegung gekommen, wo ich aber gespürt habe, dass Gott mich verändert. Dass Gott nicht nur an meinem äußeren Menschen arbeitet, sondern an meinem inneren Menschen. Dass er mir gezeigt hat, dass er alles wiederherstellen kann, egal was es ist. Und es begann dann damit, dass ich eine Arbeit bekommen habe, dass ich beim Blauen Kreuz arbeiten konnte über eine Maßnahme vom Arbeitsamt in einer Jugendeinrichtung und dass ich dort mit Sozialarbeit angefangen habe, für junge Leute da zu sein, Jugendsozialarbeit zu machen. Und nachdem ich dort fast 2 Jahre gearbeitet hatte, über eine Maßnahme halt, über das Arbeitsamt, hatte ich die Voraussetzung erfüllt, dass ich eine Umschulung machen konnte zum Sozialarbeiter. Ich brauchte vorher Berufspraxis, also musste ich vorher schon in dem Bereich arbeiten. Das war mir möglich durch diese Maßnahme. Und ich konnte dann als angehende Fachkraft, der ich dann halt diese Ausbildung angefangen hatte, angestellt werden. Das heißt, ich hatte wieder einen Beruf. Ich hatte wieder beruflich eine Zukunft. Konnte mich nochmal auf die Schulbank setzen, konnte was Neues lernen, hatte ein neues Arbeitsumfeld und ja, konnte an Jugendliche Dinge weitergeben, die ich selber empfangen habe, die ich selber gelernt habe. Und da hat sich mein Leben verändert. Und dann wurden die Schmerzen weniger, die Rückenschmerzen. Langsam, aber sicher, sie wurden weniger. Und vor ein paar Jahren hatte ich so ein kleinen Zwischenfall beim Snowboardfahren gehabt, wo es mich etwas zusammengestaucht hatte und ich dann schnell ins Krankenhaus fahren musste, weil die Schmerzen immer schlimmer wurden. Und habe ich dann auf dem Röntgenbild gesehen, dass mein Rücken in Ordnung war. Also diese Stauchung war eben eine Stauchung, eine Zerrung, war nach einer Woche wieder weg. Aber ich habe auf meinem Röntgenbild gesehen, dass die Bandscheibe in Ordnung war. Ne? Also egal was es ist, Gott kann alles in Ordnung bringen. Ne? Da ist nichts, wo Gott dann sagt, bei dieser Sache tut mir leid, aber da musst du damit leben. Und die Ärzte hatten mir prophezeit, dass ich damit leben muss. Muss ich nicht. Gott kann alles wiederherstellen. Wir müssen nicht mit den Dingen leben, die uns unsere Umstände vor Augen halten wollen. Ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich bin froh, dass ich diese Frau geheiratet habe. Ja, sie passt einfach besser zu mir als jede andere Frau. Gott hat die Dinge nicht nur wiederhergestellt, er hat sie richtig gut gemacht. Und dann kam eine Zeit, wo Dinge gut gingen, wo Dinge leicht gingen. Wo ich durch diese Zeit durchgekommen bin. Wo ich auch anderen helfen konnte, durch ähnliche Zeiten durchzukommen. Auch jetzt ist nicht alles schön und gut. Auch jetzt muss ich mich durch Dinge wirklich durchkämpfen. In Gedanken, in Umständen. Da ist mal der Schmerz, da ist mal jener Schmerz, da sind mal diese Gedanken oder jene Gedanken. Ich rede nicht hier von als jemand, der nur alles unter seinen Füßen hat, überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass die Umstände, in denen wir sind, für Gott kein Problem sind, überhaupt nicht. Wenn Gott ein Problem hat, dann mit uns, mit unseren Gedanken. Wenn es Begrenzungen gibt, dann in unseren Gedanken. Dass wir Festlegungen getroffen haben, dass sich diese Dinge nicht ändern können. Dass wir da nicht drüber wegkommen, dass Gott das nicht ändern kann oder dass sich die Dinge nicht ändern können. Glauben wir nicht länger den Lügen des Teufels, glauben wir Gott. Vielleicht noch eine Geschichte. Vor einigen Jahren hatte ich eine Darmkrankheit bekommen. Proktitis ulcerosa, falls es irgendjemand was sagt. Also bei mir war es wohl Proktitis. Aber gut. Ja. Ja. Der Enddarm, genau. Der Enddarm war erkrankt. So erkrankt, dass es eine chronische Krankheit war, die nichts von alleine wieder weggeht. Und ich habe über Jahre Medikamente genommen. Wenn ich die Medikamente genommen habe, ging es halbwegs. Konnte ich mit den Symptomen leben. Ansonsten, wenn ich die Medikamente abgesetzt habe, hatte ich starke Probleme gehabt. Und es war auch so eine Sache, wo die Ärzte gesagt haben, damit musst du nun leben. Und ich hatte es in meiner Bibel gelesen, dass wir, wenn wir krank sind, sollten wir die Ältesten holen, dass sie mit uns beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten und heilen. Und ich war damals noch in der evangelischen Kirche und da habe ich den Pastor gerufen und den Kirchenvorstand und dann waren sie da und dann haben wir gebetet und dann sind sie wieder gegangen und am nächsten Tag waren die Symptome immer noch da. Und da habe ich für mich das so genommen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich nach Gottes Wort verhalten, die Krankheit ist noch da, also möchte Gott, dass ich damit lebe. Das war meine Schlussfolgerung. So habe ich die Situation bewertet, so habe ich die Situation eingeschätzt. Und ich habe weiter mit dieser Krankheit gelebt. Bis zu dem Punkt, als ich andere Lehre über Heilung gehört habe, als ich gehört habe, dass Gott mich auf jeden Fall heilen möchte. Dass er es kann und dass er es möchte. Und habe mich mit vielen Bibelstellen beschäftigt zum Thema Heilung und habe gesehen, dass es nicht einen einzigen Punkt gegeben hat, wo Gott zu einem Kranken gesagt hat, du sollst krank bleiben. Geh hin und trag deine Krankheit zur Ehre Gottes. Diese Stelle gibt es, glaube ich, nicht in der Bibel. Ich habe sie nicht gefunden. Sondern kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus hat die Kranken geheilt. Und nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, war mir klar, dass meine Haltung zu dieser Sache falsch war. Dass ich einer Lüge aufgesessen bin. Einer Lüge, die vielleicht fromm geklungen hat. Ja, der Herr, wenn der Herr das so macht, dann möchte er, dass du das trägst und dass das jetzt alles so bleibt. Und ich bin zu einem Freund gegangen, der mir diese Lehre empfohlen hat, die ich angehört habe. Ich habe mit ihm gebetet. Ich bin nach Hause gefahren, habe meine Medikamente weggeschmissen und war geheilt. Ja. Ich bin 2 Wochen gesund gewesen, dann kamen die Symptome wieder. Was jetzt? Gott hat es so gemacht, dass ich schon in der Lehre, die ich angehört hatte über Krankenheilung, dass ich darauf vorbereitet war, dass es sein kann, dass Symptome nochmal wiederkommen. Dass es sein kann, dass eine Sache nochmal geprüft wird. Und es ist gut, daran festzuhalten und nicht loszulassen, sich festzubeißen wie in der Bulldogge. Und das habe ich gemacht. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe mich festgebissen. Und nach 2, 3 weiteren Wochen war die Krankheit weg, war die Symptome weg. Sie sind nie wiedergekommen. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Ja. Ich habe aber daran gesehen, dass nicht die Umstände entscheidend sind, sondern dass es entscheidend ist, wie denke ich über diese Umstände, wie bewerte ich diese Umstände, welchen Blick habe ich in diesen Umständen, welche Schlussfolgerungen ziehe ich. Und dass das der entscheidende Auslöser ist, wie sich die Sache verändert. Ob der Plan Gottes in meinem Leben hervorkommt oder nicht, es liegt nicht an den Umständen, in denen ich bin, sondern es liegt daran, ob ich Gott mehr glaube als den Lügen, ob ich seinem Wort mehr glaube als den Dingen, die mir vor Augen sind, die ich höre. Oder ob ich an dieser Stelle kapituliere und mich ergebe vor den Umständen, vor falschen Gedanken. Ich komme noch mal kurz auf meinen ersten Punkt. Was begrenzt mich? Es können Erfahrungen sein, die ich gesammelt habe. Es können Ängste sein, die sich vor mir aufbäumen, die wir sagen wollen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, es passiert jetzt was Furchtbares. Und es kann Unglaube sein, dass ich nicht den Glauben habe, dass Gott das tun kann und tun will. Und ich möchte, dass wir uns noch mal kurz Zeit nehmen, dass wir damit noch mal kurz zu Gott gehen und sagen, Herr, wo glaube ich einer Lüge? Wo habe ich Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die sich festgesetzt haben, wo ich glaube, das gehört zu mir? Wo möchtest du, dass ich neue Erfahrungen mache, dass ich mutig bin? Wo sind Ängste, wo ich schon gar nicht mehr dort rangehe an die Sache, weil ich Angst habe? Gott will diese Begrenzungen zerbrechen. Wo ist Unglauben da in meinem Leben? Wo ich für eine bestimmte Sache keinen Glauben mehr habe? Dass Gott mir die Dinge aufzeigt, dass ich die Dinge anschauen kann, dass ich die Wahrheit gegen Lüge setze, dass ich die Lüge auch zur Lüge erkläre, sie aus meinem Leben hinauswerfe, dass ich die Wahrheiten Gottes glaube. Was sagt dein Wort über meine Situation? Dass ich mit meinen Geschwistern über solche Dinge rede. Ich sage, du, ich habe da mein Leben das und das, wie siehst denn du das? Oder ich sehe mich so und so, siehst du mich auch so? Und dass Gott uns neuen Glauben gibt, dass er jede Situation ändern kann, dass er mich gebrauchen möchte, dass er eine wunderbare Berufung für mein Leben hat und dass er Mittel und Wege hat, mich dorthin zu bringen, wenn ich dafür Glauben habe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich an seiner Hand gehe. Vater, danke, dass du gut bist, dass du immer gut bist. Danke, dass du uns nicht in Knechtschaft hältst. Danke, dass du uns nicht zerstören willst. Dass du uns nicht in Situationen bringst, um uns Angst zu machen, um uns einzuschüchtern. Sondern dass du uns in Situationen begleitest, dass du in Situationen bei uns bist. Dass du in Situationen zu uns stehst, uns Kraft gibst. Und dass du uns in Situationen hineinführst und auch wieder herausführst. Herr, zeig mir, wo ich Lügen glaube, wo es der Teufel geschafft hat mit List und Tücke, dass ich Dinge glaube, die Lügen sind, die mich begrenzen, die mich festhalten, die mich einengen, die mir keinen Raum lassen, mich zu verändern. Offenbare du die Lügen in meinem Leben und komm mit deiner Wahrheit, komm mit deiner Klarheit. Komm und setze mich frei. Segne mich, Herr. Stell meine Füße auf weites Land, erweitere mein Gebiet. Segne du mich, Herr. Lass Angst und Unglauben und Kummer gehen. Schenk mir deine guten Gedanken. gib mir Hoffnung. Meine Vergangenheit ist nicht meine Zukunft. Ich werde heute nicht in dem bleiben, wo ich heute bin. Ich werde morgen ein anderer sein. Du hast eine gute Zukunft für mich, Herr. Verändere mich. Zerbrich die Begrenzungen in meinem Leben. Bring mich in Freiheit. Hilf mir, Heiliger Geist, diese Schritte zu gehen, die Lügen anzusehen, deine Wahrheit zu glauben, dir zu vertrauen, an deiner Hand zu bleiben, egal wie die Umstände sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns eine neue Hoffnung schenkst. Dass du in der jeweiligen Situation, wo wir Begrenzungen haben, dass du diese Situation ansprichst, aufdeckst. Dass wir Licht bekommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, frei zu werden, Herr. Rede mit uns weiter in diesen Tagen hier. Schenk uns weiter deine Wahrheiten. Lass weiter die Lügen zerbrechen. Hilf uns, Herr, dass wir nicht so nach Hause fahren, wie wir hierher gekommen sind, sondern dass wir verändert von hier weggehen, mit neuer Hoffnung, mit neuem Glauben. Mit deiner Wahrheit, mit Hoffnung, mit Zuversicht. Wirke du die Dinge in uns, Herr. Wir wollen uns dir hingeben. Verändere unser Denken, verändere unsere Gefühle. Danke, dass du größer bist als all die Mächte, die uns niederhalten wollen. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Geschwister segnen. Dass wir sie freilassen, dort, wo wir sie gefangen halten. Dass wir ihnen vergeben, wo sie an uns schuldig geworden sind. Danke, dass du ein Gott der Zukunft bist. Herr, ich möchte dich auch für die bitten, die vielleicht noch niemals in ihrem Leben etwas gehört haben von einer Vision, die nicht den geringsten Eindruck haben von dem, was du mit ihnen vorhast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du kommst und ihnen Offenbarung schenkst. Dass du ihnen Hoffnung gibst, danke, dass du treu bist, dass du an dem festhältst, was du dir vorgenommen hast. Danke, dass du ans Ziel kommst, Herr. wollen dir vertrauen. Du bist gut, du bist vertrauenswürdig. Hast eine gute Zukunft für uns. Die Bestimmung, die du für unser Leben hast, ist wunderbar. Bring uns an diesen Ort, wo wir in den Dingen leben, Herr, die du für uns hast. Wo wir wie der Fisch im Wasser sind. Wo wir unsere Segel setzen. Wo wir mit dir segeln können, Herr. Du uns anschiebst und wo Kraft da ist, wo Segen da ist, Salbung da ist. Amen.